Es ist kurz nach 9, also Zeit für den Espresso-Plausch und ich freue mich, dass Sergei Lochthofen in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Da ist ja Thüringen wieder in den Schlagzeilen, aber wie meistens mit Negativschlagzeilen und einem kleinen Skandal, oder?
Ja, meinen Sie den Großwildjäger im Umweltministerium?
Genau, den meine ich. Das ist ja, das lief ja bei RTL und in der Bildzeitung und dann über bei Spiegel Online. Also das heißt, in der bundesweiten Presse war Thüringen mal wieder ein Thema.
Das hat man sich redlich verdient. Ich meine, ist ja auch ein Aufreger in jeder Hinsicht. Ich würde sagen, es geht gar nicht. Der Mann ist da vollkommen falsch am Platze. Und was ja interessant ist, also abgesehen von dem Geist, der da offensichtlich existiert in diesem Haus, dass der zuständige Minister sich ja, sagen wir, abtaucht. Das ist ja selbst beim ADAC nicht so der Fall. Da ist ja der Chef ja wenigstens nach vorne gegangen. Aber hier scheint es ja doch der Versuch da zu sein, auszusitzen. Das geht gar nicht. Also, ich würde sagen, man scheut eigentlich jeden Vergleich mit irgendwelchen anderen Dingen. Da hat einer noch gebremst, also ist auch noch dumm dazu. Also der macht nicht nur Dinge, die er nicht machen sollte, sondern er ist noch dumm dazu. Das ist nicht gut, aber es hat natürlich was mit der Struktur eines solchen Hauses zu tun. Wenn man scheinbar Forst und alles, was mit Landwirtschaft zusammenhängt, meint, dass das auch Umweltschutz gleichzeitig sei, dann irrt man sich doch öfters. Bäume sind nicht gleich Bäume, man kann sie aus sehr unterschiedlichen Richtungen sehen.
Und Tiere auch. Nun gibt's ja die klassischen Gegner der Jagd, die sagen, also Tiere töten und jagen, das sollte man überhaupt nicht tun. Andererseits sagen die Förster, wir müssen das tun im Wald und die Jagd gehört nicht nur zur Tradition, das gehört auch zur Waldpflege, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was dann daraus entsteht von Leuten, die eben nicht Förster sind, die Jagd als Hobby haben. Können Sie damit was anfangen?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin da wirklich auch sehr distanziert. Natürlich akzeptiere ich, dass es in der Welt unterschiedliche Menschen gibt und unterschiedliche Interessen, so wie ich auch kein Waffennarr bin und nicht mag, dass viele, viele tausend Gewehre und Pistolen irgendwo in den Häusern rumliegen. Aber das sind jetzt Sachen, man muss mal diskutieren darüber. Förster, das respektiere ich erstmal, was die sagen, aber was in den Wäldern passiert, ist ja nicht nur, dass einfach nur gehegt und gepflegt wird, sondern Sie sehen es ja, wenn Sie unterwegs sind im Wald. Ich bin großer Pilzsammler, insofern sage ich mal, bin ich öfter dort, dass man natürlich die Tiere auch peppelt, anlockt mit Salz, mit anderen Dingen, auch füttert und so weiter. Natürlich aus der Lust heraus, die nachher abzuknallen. Und das ist nicht das, was man, sage ich mal, schützen sollte. Also ich glaube, in der Hinsicht restriktiv, das zurückzudrängen, wäre vernünftig. Das hatten wir schon mal nach der Wende, weil zu Recht festgestellt worden ist, dass die Funktionäre gerne rumgeballert haben und sich da Privilegien erschlichen haben. Inzwischen ist das alles privatisiert, aber nicht viel besser geworden. Also die Zahl dieser Kanzeln, auf denen wir sitzen, die hat sich ja man kommt sich ja manchmal vor wie im Lager irgendwo, wo ich geboren bin. Ja, überall stehen solche Kanzeln. Also da muss man einfach, sagen wir, doch restriktiver sein, was diese Dinge anbelangt. Und ich würde sagen, dieser Mann da, einen Elefanten umschießen, das ist irgendwie leicht auch pervers. Und nachdem man auch diese Diskussion mit dem spanischen König Juan Carlos gehört hat, was der für einen schweren Imageschaden für das Land und für sich gebracht hat, abgesehen davon, dass er noch eine Freundin dabei hatte. Aber, sag ich mal, dann hätte man doch wenigstens die Klappe halten müssen, wenn man sowas macht. Aber nein, der Mann hat noch rumgebrannt, so ist es ja rausgekommen.
Ja, das also, hat ja diesen.
So viel Dummheit muss bestraft werden, das nützt
ja
nur alles.
Ja, wird sie wahrscheinlich nicht. Das hat ja, wie Sie sagen, diesen Beigeschmack von Staatsjagd. Da sind also Spitzenbeamte, die sich auch die Trophäenjagd sichern. Da gab es ja einen Streit darum, dass sie das Recht nicht mehr haben. Jetzt haben sie sich durch eine Hintertür wieder erkämpft. Das heißt, dass also Thüringer Spitzenbeamte nach wie vor Trophäenneid, einen Streit um die Trophäen haben und das ja kein Einzelfall ist mit Wedekind, das scheint in dem Ministerium ja sehr verbreitet zu sein. Also
ja, das sind schon die beisammen, dass die zusammengehören in dieser Hinsicht und ich würde sagen, das sind so spätfeudale Strukturen und sage ich mal Ansprüche, die da formuliert werden. Da muss natürlich auch Politik eingreifen und wenn das der Minister nicht kann, weil er sich verdrückt hat, dann muss die Ministerpräsidentin. Wir sind ja nicht so groß aus Thüringen, ich meine 2 Millionen Einwohner und leisten uns natürlich eine ziemlich dicke politische Oberschicht, da muss man an die ran und sagen, was soll das eigentlich? Wie bringt ihr uns hier in Verruf? Und ich hoffe ja, dass diese Woche, also das ist auch eine Aufgabe der Medien, Herr Rose, rufen Sie mal an in der Staatskanzlei und fragen Sie nach, mit wem man sich darüber unterhalten kann. Die können ja nicht abtauchen.
Ja, die werden sich freuen. Naja, andererseits sagen Leute, das ist doch Heuchelei. Tiere, wir haben industrielle Tierhaltung, da werden täglich Massen von Tieren gequält und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal eine Diskussion, wo man sagt, dass wenn niedliche oder schöne oder eben Tiere, die man nicht isst, getötet werden, dann ist das was Böses.
Naja, es hat sich schon einiges verändert in diesem Land, aus gutem Grund. Es ist dadurch auch etwas teurer geworden. Sie haben bei jedem Discounter, inzwischen bei Aldi, überall große Räume mit Bioprodukten, das heißt auch mit dem Versuch, artgerecht etwas zu produzieren. Sag ich mal, dass wir die Menschen nicht alle zu Vegetariern machen können und vielleicht das auch nicht sinnvoll ist, da sind wir uns einig, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und da nützt ja nur ein was, der Verbraucher muss drücken und natürlich auch in der Politik muss darauf geachtet werden. Also als ich noch in jungen Jahren war wie Sie, Herr Rose, da kam gerade diese Kims hier auf in der DDR, das ist da, wo die Hühner in diesen Batterien, also man hat sie auch Hühner-KZ genannt.
Ja, Kombinat industrielle Mast. Kombinat industrielle Mast, weiß ich nicht.
Ja, Kim. Selbstverständlich, ja, wenn Sie nach Wandersleben in die Richtung fahren, dann sehen Sie ja noch Reste davon. Das hat sich doch ganz schön geändert, das hat Zeit gebraucht und ich hoffe, es geht noch viel weiter. Also dieses viele billige Fleisch, dass die Leute jeden Tag das essen und gleichzeitig aber auch arbeiten, werden nicht im Steinbruch arbeiten, ja. Da muss man einfach überlegen, ob das wirklich alles sinnvoll ist, einschließlich der Nachfolgeschäden. Aber wir sollten das nicht diktatorisch machen, das heißt nicht so per Dekret. Aber an dieser Stelle, glaube ich, vermischen sich zwei Dinge. Also einen Elefanten aus Lust umzuschießen und vielleicht ein Steak zu essen, sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Da möchte ich schon differenzieren.
Dann wollen wir mal versuchen zu differenzieren, was der Bundespräsident ja auch im Gauk gesagt hat. Also es gibt ja ein paar Karikaturen, wo man ihn mit Waffe sieht und sagt, jetzt zieht er in den Krieg und so. Das ist ja schon heftig. Andererseits hat er viel Kritik einstecken müssen für seine Äußerungen, dass ja Deutschland in der Außenpolitik eine größere Rolle spielen sollte. Wie haben Sie ihn verstanden?
Naja, ich finde, er hat völlig recht, nachdem wir so erfolgreich in Afghanistan waren, ein blühendes Land hinterlassen und uns abziehen, sollten wir uns die nächsten Felder suchen, wo Soldaten hin sollten. Also Herr Gauck ist in dieser Frage für mich eine Enttäuschung, aber richtig enttäuscht bin ich nicht, ich habe ihn nicht anders erwartet. Da war ja schon vorher eine Rede von Unternehmern, wo er das neoliberale Gesicht zeigte und da, wo der Vorgänger Köhler noch von Monster gesprochen hat, also dann soll das nicht zu sehr kritisieren und so weiter. Ein Mann, der vom Lebensweg hier nie in der freien Wirtschaft mit der Situation, sich draußen behaupten zu müssen, zu tun hat. Er war immer in kirchlichen Raum, also geschützt in der DDR. Und hinterher ist er Behördenangestellter gewesen, heute Bundespräsident. Und dann fordert er natürlich die Leute da draußen auf. Ja, seid riskanter, seid risikovoller. Und jetzt geht's weiter in den militärischen Bereich. Ich glaube, Deutschland hat tatsächlich allen Grund, sehr vorsichtig zu sein, zumal bei vielen Konflikten wir auch politisch vorher keinen Einfluss darauf genommen haben, dass sie entschärft werden und nicht stattfinden. Die Sache ist andersrum logisch. Also wenn ich jetzt Afrika nehme, was der aktuelle Anlass ist, das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass in Afrika sich die Verhältnisse stabilisieren. Da brauchen wir keine Militäreinsätze. Wir tun aber das Erste nicht. Sie wissen ja, Deutschland ist einer der ganz großen Rüstungsexporteure. Das heißt, wir pumpen gemeinsam mit den Russen, mit den Amerikanern, mit den Chinesen die Welt voller Waffen. Und dann wundern wir uns, wenn der geschossen wird überall. Also ich glaube, da ist viel Heuchelei im Gange und die einen halten diese Rede für ein ganz großes Zeichen. Ich halte sie eher für eine Torheit.
Eine Torheit. Das, die Diskussion wird weiter.
Ich wundere mich auch. Es waren ja viele Leute, die so begeistert waren, dass der Gauck Bundespräsident wird. Ich höre von denen nicht mehr viel. Also zumindest von denen, die damals so begeistert waren. Also Bürgerrechtler und andere. Er macht ja genau das Gegenteil und genau das Gegenteil von dem, was sie vielleicht erwartet haben.
Mhm. Ja, das ist interessant, wie Menschen sich dann am Ende doch geben. Aber eine Diskussion, die natürlich zu führen ist, wenn die Amerikaner sagen, ja, Deutschland soll eine größere Verantwortung übernehmen, Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen und so weiter. Das ist ja heikel. Bisher war ja die Zurückhaltung mir zumindest sehr sympathisch, dass man sagt, okay, Deutschland hat die Verantwortung und sollte sich international eben nicht so einmischen. Ist das jetzt am Kippen?
Naja, die Welt hat sich verändert. Solange wir diesen Konflikt Ost-West hatten und eine Zeit lang war ja noch in den 90er Jahren eine gewisse Erstarrung da und da hat das noch nachgewirkt, das hört jetzt auf. Wir stellen jetzt plötzlich fest, die Konflikte brechen ja auch aus ohne Ost und West. Es sind ein Haufen korrupte, gierige, machthungrige Mörderbanden in dieser Welt unterwegs, in Afrika, zum Teil in Asien. Schauen Sie in Thailand, ein Land, was von den deutschen Touristen so geliebt wird, da verlangt einfach eine Gruppe, dass die Regierung abgesetzt wird, die demokratisch gewählt worden ist. Die Wahlen sind anerkannt von allen. Sie wollen aber auch keine Wahlen gewinnen, sondern sagen, wir wollen einfach nur die Macht. Wir haben die Situation in der Ukraine. Europa sagt also, liebe Ukraine, für ein gutes Wort, lass mal dich assoziieren, aber zahlen wollen wir nicht dafür und wollen auch nicht, dass du, sag ich mal, auf die Beine kommst. Dann kommen die Russen locken und erpressen mit den Milliarden, dann wundern sich die Europäer, dass das vor ihrer Nase so passiert. Ich würde sagen, wir sind im politischen Bereich noch ziemlich stümperhaft unterwegs. Und wenn wir schon vom Militärischen sprechen, würde ich sagen, ein europäisches Interventionsheer oder wie Sie es nun nennen wollen, ist mir egal. Sagen muss her, das heißt da, wo wir nicht mehr allein sind, sondern mit den anderen zusammen. Es wird ohnehin sehr teuer und wir müssen schauen, ob wir das wirklich auch so genau wollen.
Kommen wir mal zurück nach Thüringen, das ist ein bisschen überschaubar, kleines Ländchen. Waren die Gespräche mit dem linken Fraktionschef Ramelow und Christine Lieberknecht tatsächlich ernsthaft oder ist das eher so ja, eine kokette Nebengeschichte im Wahlkampf?
Also die Tatsache, dass eventuell auch mal Links und CDU zusammengehen könnten, das ist ja, glaube ich, rübergeschwappt aus einem Interview, das in Hamburg veröffentlicht worden ist. Also es ist natürlich eine reizende Überinterpretation der Kollegen im Journalisten. Aber interessant ist natürlich, 25 Jahre nach der Wende hat sich einiges verändert. Die Linke und die CDU sind sich zumindest hier in Thüringen nicht spinnefeind. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die man ganz vernünftig miteinander machen kann. Und wenn man die Ideologen außen vor lassen würde, da sind die Rechten wie die Linken mindestens genauso schlimm und die Pragmatiker ranließe, dann könnte man hier einiges Vernünftiges machen. Da wären Frau Lieberknecht und auch Herr Ramelow durchaus die richtigen Leute, also jetzt ohne, dass sie eine Koalition bilden, aber vernünftige Sachen machen. Die stehen natürlich aber unter Druck ihrer eigenen Ideologen, die, sagen wir, auf keinen Fall, aus welchen Gründen auch immer, eine vernünftige Regelung haben wollen, lieber keine als eine mit den anderen. Da sind wir noch weit im Feld, aber glücklicherweise nicht mehr ganz so extrem, wie es noch vor 20 Jahren war.
Die Thüringen-Wahl bleibt aber trotzdem spannend, sagen Sie, weil die Konstellationen sind ja vielfältig.
Ja, selbstverständlich. Ja gut, die Frage wird sein, die CDU wird sie stark genug sein, dass ohne ihr, sage ich mal, keine andere Konstellation vernünftigerweise möglich ist. Stellen Sie sich vor, die Linke stagniert oder bleibt bei ihren Zahlen, die SPD gewinnt etwas dazu, da kann schon ein neues Selbstbewusstsein daraus entstehen. Und Frau Tauber traue ich durchaus zu sagen, also wir müssen mal nach so vielen Jahren auch einen Schnitt machen. Das heißt, die CDU kann dann die Wahlen gewinnen, hat auch die größte, Wählerschaft hinter sich und wird dann trotz ihrer Position gehen müssen. Also das ist noch nicht ausgestanden, die ganze Geschichte.
Jetzt haben wir gar nicht über Sotschi gesprochen, die Olympischen Spiele. Was da passiert, ist ja im Moment auch schwer überschaubar. Ich habe mit Jens Berger von den Nachdenkseiten gesprochen und er sagt, ja, dass Sotschi immer einmal mehr zur Anti-Russland-Kampagne genutzt wird. Und er sagt, selektive Berichterstattung, der böse Bube Putin, schweres Wort, also Putin ist der Böse, und eine eigenartige, tragisch-komische Berichterstattung über den guten Oligarchen Chodorkowski. Das zeigt, dass da so ein Schwarz-Weiß-Denken in den deutschen Medien unterwegs ist und so eine selektive Wahrnehmung und auch ein eigenartiges, so ein bisschen kalte Kriegdenken. Können Sie das nachvollziehen, was er meint?
Ja, die Menschen brauchen ja immer solche Sachen und Schwarz-Weiß-Denken ist immer viel einfacher. Denken Sie mal an unsere Geschichte in den letzten 25 Jahren. Ja, ich würde mal sagen, tatsächlich, Putin ist schon jemand, der ein schwerer Partner ist, aber Russland ist so wichtig, als dass wir es so behandeln und sagen, ja gut, das ist ganz schlecht und damit haben wir wenig zu tun. Es würde auch, glaube ich, in der Bevölkerung so nicht angenommen werden. Das heißt, da müssen wir zu einer Differenzierung kommen. Hier mischt sich natürlich das Ganze mit einem Reflex, der in Deutschland weit verbreitet ist. Das heißt, alle diese großen Projekte hier in Deutschland sind nicht mehr durchführbar. Denken Sie an die Olympiade unten in Bayern. Die haben sie einfach abgelehnt.
Ja.
Das heißt, aber dass andere das machen, das gönnt man denen auch wiederum nicht. Und das ist eine Melange, die sehr unangenehm ist und sehr unappetitlich ist. Das heißt, Sotschi ist sicherlich ein Wagnis. Ich war in Sotschi doch schon in den 80er Jahren. Ich sage mal, also dieser Region nochmal eine pulsierende, ja, sagen wir, Erholungsindustrie dazu machen, das ist nicht ganz einfach, zumal Russland nicht viele solche Flecken hat. Da ist auch vieles Kriminelles gelaufen, viel Korruption, wie immer in diesen Ländern. Aber das fängt schon in der Türkei an oder Griechenland oder Italien. Da werden die Projekte ganz anders durchgezogen als bei uns vielleicht oder in der Schweiz. Auch hier gibt es natürlich Korruption, will ich nichts anderes sagen. Aber ich sage mal, wir müssen aufpassen, dass wir so ein Ereignis wie Olympia nicht überfrachten mit all den Dingen, die in dieser Welt ungeklärt sind und dann, sagen wir selbst, ein schlechtes Gefühl haben. Im Übrigen, glaube ich, die Deutschen entwickeln sich zu einem schlechten Verlierer. Wenn ich die Medaillenchancen der Deutschen sehe, dann sind es nur noch die Rodler. Und ich würde mal sagen, die Attraktivität von Rodeln ist nun sehr überschaubar.
Wir können nicht alle Probleme dieser Welt besprechen, auch nicht in dieser kleinen Kolumne. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde gesprochen und haben könnten noch ewig weiterreden. Ich würde vorschlagen, wir machen das nächste Woche um die gleiche Zeit. Sind Sie einverstanden?
Ich bin dabei, Herr Und die Zuhörer hoffentlich auch.
Das hoffe ich auch.
Herr Rose.
Herr Lochtofen, Ihnen noch eine schöne Woche. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Tschüss.
Danke sehr.